Radio. Beratung.
Mit Dagmar Peters. Hallo. Endlich Sommer. Die Eisheiligen sind durch. Geregnet hat es auch genug, sodass im Garten alles gut wachsen und gedeihen kann. Doch was wächst da eigentlich und was soll da wachsen? Wie viel bin ich bereit, im Garten zu arbeiten? Und wie kann ich ohne großen Aufwand meinen Garten verschönern und im Griff haben? Wir haben heute unsere Gartenfachfrau in den Garten eingeladen. Herzlich willkommen, Claudia Vogelsang.
Ja, guten Tag für alle.
Nach viel Regen ist hier viel gewachsen, auch das, was hier nicht wachsen soll. Und ich würde sagen, wir fangen gleich erstmal vorne an, vor dem Haus, beim kleinen Vorgarten mit einer Bestandaufnahme, was denn da wächst. Also zwei linke Hände habe ich zwar nicht, aber was das Talent zum Umgang mit Pflanzen angeht, da habe ich ehrlich gesagt keinen so grünen Daumen. Selbst Kakteen sind bei mir schon eingegangen, obwohl die ja so gut wie gar kein Wasser brauchen und ja eher pflegeleicht sind. Daran hapert es also. Kinder versorgen, arbeiten gehen, einkaufen, putzen und dann noch einen Garten oder einen großen Balkon. Naja, wenn der Garten halt schon da war und wo die Kinder gern mit anpacken möchten, da habe ich kurzerhand Claudia Vogelsang in meinen Garten gebeten, ja, um mir zu sagen, was nun im Frühsommer ansteht, was gemacht werden kann. Nach viel Regen der vergangenen Wochen habe ich gehofft, dass wir heute einigermaßen trocken bleiben und die Sonne brennt. Wunderbar, Claudia Vogelsang. Fangen wir mal vorne an. Ich traue mich gar nicht, den Vorgarten vorzuzeigen. Da ist alles zugewuchert. Was ist denn das da in der Mitte? Das ist, im Sommer blüht er wie mit so lila Perlen.
Ja, das ist ein Liebesperlenstrauch. So heißt der, weil er eben diese Perlchen, diese bunten hat. Das ist ein schöner Zierstrauch. Der ist ein bisschen arg beengt. Und das, was ihn da einengt, ist jetzt nicht unbedingt so attraktiv. Und tatsächlich, hier ist es zu voll. Ich würde einiges rauswerfen.
Also richtig rausnehmen. Da gibt es zum Beispiel einen Baum. Die Eibe, die reicht schon so ein bisschen bis übers Dach. Nur ich glaube, wenn man die einfach irgendwo abschneidet, das sieht das ja sehr unschön aus.
Richtig. Erstmal sieht es hässlich aus, aber das hält nicht lang. Die Eibe ist sehr vital und da kann man sich wirklich ein Herz fassen, kräftig zurückschneiden, oben zurückschneiden, an den Seiten zurückschneiden, gucken, dass man eine schöne Form dabei hinkriegt. Und dann braucht es ein bisschen Geduld, aber dann sieht er wirklich wieder schön und auch dann wird er dichter, ne? Und macht optisch tatsächlich auch mehr her. Und dieser wunderschöne japanische Fächerahorn, der hat dann mehr Luft und kann sich schöner zeigen.
Also wenn ich jetzt diese Eibe zurückschneiden möchte, kann ich das aber sicher nicht im Frühjahr machen, weil ja dann die Vögel da reingehen.
Ja, jetzt ist Schluss bis August. Aber dann kann man durchaus dran gehen. Gucken Sie mal, wenn es sehr heiß ist, würde ich es vielleicht nicht tun, weil das den Baum dann schon auch von der Rinde her der Hitze sehr stark aussetzt. Vielleicht eher im September, Oktober. Ein bisschen Geduld. Gärtnern und Geduld fängt beides mit G an. Also es gehört immer ein bisschen dazu, aber das Schöne ist, jede Saison gibt uns auch wieder die neue Chance, wenn irgendwas vorher nicht geklappt hat, dann kann es einfach in der nächsten gut funktionieren.
Was würde hier in so einer sonnigen Lage denn so einem Vorgarten gut stehen?
Also ich finde für den Vorgarten ideal die Felsenbirne, Amelanchier lamarckii, weil sie eigentlich für einen einzigen Baum so viele tolle Features hat. Das gibt es sonst nicht. Also sie hat einen bronzefarbenen Laubaustrieb. Das ist schon ungewöhnlich und schön fürs Auge. Dann kommen cremefarbene kleine Blütchen in einer Fülle. Das ist umwerfend. Im Sommer ist dann eher unscheinbar. Die Blätter werden normal grün. Und im Herbst eine leuchtend orange-rote Herbstfärbung. Also ein Feuerwerk an Farbe. Und das ist einfach wunderschön. Und sie hat auch eine schöne Wuchsform. Von daher ideal.
Felsenbirne, kann man diese Frucht denn auch essen oder ist das eigentlich so eine Zierfrucht?
Man kann die essen, die sind nur winzig klein, die sind vielleicht doppelte Größe von so einer Liebesperle.
Was gibt es im Garten zu tun? Wie kann man ihn verschönern? Wie kann man einfach Dinge verändern mit dem, was da ist, auch ein bisschen spielen? Darüber sprechen wir heute in der domradio.de Beratung rund um den Garten und heute auch im Garten. Was wächst eigentlich in Ihrem Garten? Viele wissen da gut Bescheid. Ich selbst kenne so ein paar Pflanzen, aber alles kann ich auch nicht identifizieren, was in meinem Garten wächst. Vor allem weiß ich auch nicht immer, was in die Rubrik Unkraut fällt und was nicht. Deshalb bin ich froh, dass Claudia Vogelsang mir im Garten heute zuschaut, mir hilft, die Pflanzen zu benennen und mir zu sagen, wie ich mich um sie kümmern kann, in der Hoffnung, dass auch Sie ähnliche Sorgen und Probleme haben und da auch ein bisschen schlauer werden. Wir lassen jetzt, würde ich sagen, erstmal hier dieses Beet mit Unkraut so ein bisschen an der Seite liegen und fangen halt hier vorne an?
Also Unkraut ist Ermessenssache. Manches, was hier vielleicht als Unkraut definiert werden könnte, könnte auch sehr lecker sein. Zum Beispiel Gundermann, da können wir ja vielleicht später nochmal drauf gucken.
Gut, also beschreiben wir ganz kurz den Garten. Ich würde sagen, typische Einfamilienhausgartengröße, keine Südlage, also viel Schatten. Ja, und was steht drin? Hier steht ein Baum, der viele Ableger gebildet hat. Also ich glaube, das sieht auch ein bisschen sehr eng da aus. Was ist denn das für einer?
Das ist ein Kornus. Kornus ist berühmt-berüchtigt. Das gibt verschiedene Formen von Kornus, also Hartriegel. Die lieben das, sich breit zu machen. Das ist einfach so. Damit muss man leben.
Wann oder wie ist der zu schneiden?
Gar nicht. Wenn man den schneidet, außer wenn er zu hoch wird, ne? Wenn man den schneidet, dann gibt man ihm einen Impuls, von den Wurzeln her auszubreiten. Wenn man ihn jetzt zu hoch findet, sollte man einzelne Äste angucken und die möglichst von unten her wegnehmen. Dann kann er sich verjüngen. Und das ist besser, als wenn man an den Enden kappt, sonst kriegen die wie so eine Art Besen. Das sieht dann nicht schön aus.
Was aber schön aussieht, vielleicht jetzt nicht mehr, weil sie gerade verblüht sind. Hier gibt es ein Rhododendron in Roseton und noch einen in Violett. Die haben wunderschön geblüht. Jetzt sind sie durch das viele Wasser, was runtergekommen ist, so ein bisschen traurig da. Was mache ich mit dem?
Im Grunde sehen die gut aus. Die haben ja auch ganz viele neue Blätter getrieben. Was jetzt eine gute Versorgung wäre, nochmal mit Rhododendron-Dünger oder Rhododendron-Erde das nochmal zu mulchen, damit sie genügend Futter haben, um neue Knospen für nächstes Jahr anzulegen.
Muss man die vertrockneten Blüten rausmachen oder kann man die einfach so lassen?
Die bricht man raus. Also man packt die hier so an, ja, und dann dreht man die mit einem leisen Knick. Klar, man sollte gucken, dass man die Blätter, die dann dabei sind, nicht mit abbricht. Das habe ich jetzt natürlich Vorführeffekt wunderbar falsch gemacht. Aber es ist schon gut. Manche Rhododendron-Sorten putzen sich selber. Aber da, wo das nicht der Fall ist, ist es gut, wenn man sie wegnimmt. Sieht auch schöner aus.
Wenn man weiter hier rüber geht in der Ecke, das ist Haselnuss. Da turnen immer die Eichhörnchen im Baum herum. Der sieht aus, als wäre auf dieser Seite, der gehört aber zum Nachbarn.
Ja, eigentlich sollten Gehölze dieser Art mindestens einen halben Meter vom Zaun weg sein. Aber solche Fälle gibt es ja öfter. Dann kann man sich ja mit den Nachbarn einigen. Diese Äste sehen so aus, als könnte das den Kindern Spaß machen, da drin rumzuklettern. Wenn der Nachbar also kein Problem damit hat, dass in den diesseitigen Zweigen die Kinder touren, und wenn das für sie kein Problem ist, dass er halt relativ hoch ist und auch Schatten gibt, kann man das so lassen.
Also da müsste man dann nicht unbedingt was machen. So, jetzt gibt es hier noch etwas im Topf. Das ist etwas, das ich im Herbst geschenkt bekommen habe. Ich glaube, nur, dass ich das hier im Schatten anscheinend gut entwickelt, aber weiß gar nicht, ob jetzt für so eine Herbstanemone, ist es, lese ich gerade, der richtige Standort ist.
Eigentlich schon, aber Topf ist natürlich immer beschränkte Nährstoffzufuhr und dann entwickeln die sich langsamer. Vom Blatt her bin ich jetzt irritiert, dass es eine Herbstanemone sein soll. Ich hätte jetzt eher gedacht, eine Anemone silvestris, die im Juni blüht. Und das würde auch dazu passen, dass sie nicht so sehr groß ist. Herbstanemonen werden ja schon so 70 cm groß.
Da sind jetzt Löcher in den Blättern. Ich kenne das bei Gemüse zum Beispiel von Schnecken. Können diese Löcher hier auch von Schnecken reingefressen worden sein?
Schnecken fressen so ziemlich alles. Und Schnecken sind interessanterweise geschmackstreu. Wenn Sie also eine Schnecke im Salatbeet haben, werden diese Schnecken, egal wie Sie die vertreiben wollen, immer wieder Richtung Salat wandern. Oder eben Richtung Herbstanemone.
Okay, geben wir den Schnecken also was Spezielles zu fressen, dann lassen Sie die anderen Sachen in Ruhe. Gucken wir nochmal hier hinten an den Zaun. Teilweise ist hier Efeu, was da rankt. Ist das was ich wegschneiden muss? Ist es, oder ist das was da wachsen darf?
Also da ist eine Kletterhortensie, die wunderschön geblüht hat. Und dazwischen kommen jetzt hier Brombeeren. Und bei Brombeeren kann ich wirklich nur sagen, machen Sie sich die Mühe, buddeln Sie tief, nehmen Sie die mit so viel Wurzeln raus, wie Sie können. Sonst haben Sie irgendwann keine Freude mehr dran. Das ist echt ein ganz schön lästiges Zeug. Zum Schnecken würde ich noch gerne kurz sagen, es gibt ein Schneckenmittel auf Eisenbasis von Neudorfer. Da müssen Sie in Ihrer Fachhandlung oder im Baumarkt in der grünen Abteilung nochmal nachfragen. Das ist nicht tiergefährlich für andere Tiere. Die Schnecken haben das Gefühl, sie sind ganz satt, obwohl sie nur diese Körner gefressen haben, und buddeln sich tief in die Erde. Und das war's. Also sie haben auch keine toten Tiere und es ist nicht schädlich. Kann ich empfehlen. Ich fürchte, es wird ein Schneckenjahr werden bei dem vielen Regen.
Ich hoffe es nicht für all diejenigen, die Gemüse und Salat anpflanzen. Die Domradio-Beratung heute im Garten mit Gartencoach Claudia Vogelsang, die Tipps gibt auch für Ihren Privatgarten. Baumbestand im Garten finde ich klasse, wenn ich eine Hängematte aufhängen kann. Aber leider habe ich nur hier eine riesige Fichte darin stehen im Garten und da fehlt sozusagen der zweite Baum. Claudia Vogelsang ist in den Garten zu mir gekommen und wir wollen Tipps geben auch für Ihren Garten. Frau Vogelsang, diese Fichte, die hier wächst, da steht ein Spielhäuschen drunter und im Nachbarsgarten, da steht noch eine viel größere Fichte und davor noch zwei sehr große andere Nadelgewächse. Das nimmt alles so viel Licht weg, dass der Rasen hier noch nicht mal wächst.
Ja, das ist wirklich ein Problem. Rasen ist eigentlich eine Wiese im ursprünglichen Sinn und sonnenbedürftig. Fichte ist ein extra fettes Problem, weil dieses Nadelgehölz den Boden versauert. Also mit den Nadeln, die da runterkommen, das geht auf den pH-Wert teilweise auf 3,5, also viel zu sauer, da wächst einfach nichts drunter. Insofern kann man sich in dem Moment glücklich schätzen, dass der Efeu das grün machen möchte. Und das Spielhäuschen dahin zu stellen ist ideal, weil man sonst mit dieser Fläche eh nichts machen kann. Ich würde diesen Baum, wenn es meiner wäre, gerne der Kompostierung zuführen und der Wiederverwertung im Möbelbau oder was auch immer. Aber eine Fichte in meinem Garten, die saufen wie die Löcher, wenn ich es mal so geradeaus sagen darf, ja. Die trinken einfach viel zu viel weg in so einem kleinen Bereich und was Sichtschutz oder optische Attraktivität angeht oder ökologische Sinnfälligkeit, ist da nicht viel.
Wenn ich jetzt darunter eben auch schaue, da sieht man Zaun. Am Zaun wächst Efeu hoch und die Ecke ist dadurch auch relativ dunkel. Gibt es denn irgendwas, was ich im Topf da hinstellen kann, was das Ganze so ein bisschen wieder heller macht oder auch was blüht?
Ja, das ist wirklich die einzige Möglichkeit, einen Topf hinzustellen, weil vom Boden her ist nichts zu erwarten für Pflanzen. Aber da passen Klimatis ganz wunderbar. Helle Klimatis, weiß oder so ganz lichtes Blau. Diese Farben leuchten in der Dämmerung oder im Halbschatten besonders schön. Also keine intensive rote Farbe, sondern was Pastellfarbenes. Und Klimatis brauchen ein Klettergerüst. Und es ist wichtig, es gibt Klimatissorten, die topfgeeignet sind und da gut gedeihen und andere, die das nicht mögen. Da gibt es einen Spezialisten, Klimatis Westphal in Norddeutschland, in Pinneberg, glaube ich. Und es gibt auch eine Internetseite, da können Sie gucken. Der hat mit sehr viel Liebe und Sorgfalt jede einzelne Pflanze beschrieben, wie hoch die wächst, wie breit die wächst und ob sie topfgeeignet ist. Da kann man sich wunderschöne Sorten raussuchen.
Kirschlorbeer steht hier auch noch. Der ist eher wie so eine Kugel rund geschnitten. Es gibt viele Menschen, die haben den als Gartenhecke. Und der sieht sehr schön grün aus, gerade wenn er frisch austreibt, auch hellgrün. Aber insgesamt wächst er wie verrückt. Ich habe das Gefühl, man hört da nie auf mit Schneiden.
Das ist richtig. Das ist das Problem. Die Leute kaufen den, weil er so schnell wächst und so schnell die Hecke dicht macht. Nur sie haben dabei vergessen, dass er danach genauso schnell weiter wächst und in seiner Naturform 4 bis 6 Meter hoch wird. Und man muss tatsächlich immer wieder schneiden. Und weil die Blätter so groß sind, kann man mit der Heckenschere nicht dran.
Also dann gehen wir nochmal hier weiter in die Ecke rein, wo es auch nochmal schattig wird. Da verstecken sich noch ein paar Sachen, die auch, glaube ich, hier in diesem Schattenbereich nicht wirklich gut aufgehoben sind.
Oh, was ein Schätzchen. Das ist eine kleine Magnolie. Das wundert mich direkt, dass die überhaupt hier wächst, aber sie ist schön. Sie wäre es wert, mehr Sonne zu bekommen. Also hier zum Beispiel diese Thuja, die hier wächst und riesig groß ist. Da könnt ihr nochmal versuchen von hier vorne, von der Gartenfläche, weil ja hier auch Grundstücksende ist und sie von da drüben nichts machen können mit dem Essen vom Nachbarn. Aber hier können sie was wegtun und da würde ich gucken, dass ich so viel wie möglich das hier zurückschneide, diese Thuja und auch diese, das ist ein Flieder von den Blüten, die da 2 Meter im Nachbargarten hängen, haben sie sowieso nichts. Flieder ist nicht tot zu kriegen, den können sie auch massiv zurückschneiden. Nicht alles auf einmal, sondern einen großen Ast dieses Jahr, dann kann er sich von den anderen Bereichen mit Nährstoffen noch gut versorgen. Und wenn er dann wieder anfängt auszutreiben und zu grünen, dann nehmen Sie den nächsten weg, also so in Stufen, ne? Damit es nicht zu doll wird. Und dann kriegt er hier wieder mehr Licht. Hier hat sich auch der Kornus breit gemacht. Den würde ich auch gleich während den Anfängen raushauen, damit er nicht Wurzel-Nährstoffkonkurrenz zu Magnolie wird.
So eine Magnolie an einen anderen Standort bringen, also umpflanzen in die Sonne, würde die das überleben?
Das kommt darauf an, wie lange sie da schon steht, wie die Wurzeln mit den anderen Wurzeln verzweigt sind, ob man genug Wurzelmasse schafft. Ich habe tatsächlich aus der Not heraus, dass dieses Frühjahr mit meiner Magnolie vor dem Haus versucht, weil unser Haus generalsaniert wird und alles abgehauen wurde. Sie ist noch nicht wieder neu ausgetrieben. Sie hat zwar kleine grüne Knospen, insofern hoffe ich, aber es ist ein großes Risiko damit verbunden.
Gartenberatung gibt es heute bei domradio.de. Das Problemkind vieler Gartenbesitzer, das ist grün und niemals so schön gleichmäßig und unkrautfrei wie der auf dem Fußballplatz. Wir reden gleich über den Rasen, der, wenn wir hier drüber laufen und ich gucke, auch sehr durchsetzt ist mit Disteln, Löwenzahn, Klee, Gänseblümchen und allem möglichen anderen. Wer ihn von der Rolle bekommen hat, der freut sich, denn so ein Rollrasen sieht ja erstmal ganz klasse aus. Aber das muss nicht lange dauern, da hat der Rollrasenbesitzer dieselben Problemchen wie jeder andere Gartenbesitzer auch. Die Frage ist tatsächlich, wie pflege ich den Rasen, sodass er gut aussieht? Gartenfachfrau Claudia Vogelsang schaut sich den Garten mal ganz gut an. Wie pflege ich den am besten?
Also ganz ehrlich, Rasen ist eine never-ending story. Das ist so. Und viele Leute wissen nicht, dass, wenn man einen Rasen neu anlegt, eine Mischung von kurzlebigen, schnell aufgehenden Rasensamen und langlebigen, die halt ein bisschen länger brauchen, bis sie richtig grün haben. Das ist die Idee. Man mischt die beiden und bis die anderen, die ausdauernden, soweit sind, haben die kurzlebigen das schön grün gehalten. Das ist die Theorie. In der Praxis heißt es aber auch, dass spätestens nach 5 Jahren alles irgendwie regelmäßig vertikutiert, entmoost und so weiter, selbst bei bester Pflege, das so nicht so einfach bleibt. Dann kommt es darauf an, ist hier überhaupt genügend Licht? Hier ist sehr viel Schatten. Es gibt spezielle Schattenrasenansaaten. Ja, da geht es ein bisschen besser. Aber man kann eigentlich auch die Position entwickeln, ich befreunde mich mit dem, was ist. Ja, also auch Sie sprachen gerade den Rollrasen an. Wenn darunter nicht wirklich nachhaltig und tiefgehend und absolut gründlich alles auch an Wurzelunkräutern entfernt worden ist, ja, dann geht der Löwenzahn halt mal 5 Zentimeter höher und geht da erst aus der Erde. Das hilft in dem Sinne nicht. Ne? So. Und von daher. Ja, ich habe mich da jetzt mit angefreundet. Aus meinem Rasen wird eine insektenfreundliche Blumenwiese. Und dann kann man sich da immer noch einen Spaß draus machen und Muster reinmachen im Rasenmäher oder was auch immer. Und die Engländer haben ihren, der berühmte englische Rasen hatte Gänseblümchen. Und ich sehe jetzt gerade ein Eichhörnchen.
Sehr süß. Ein Eichhörnchen klettert gerade auf dem Flieder und schaut uns hier neugierig zu, wenn wir hier mal vorsichtig rübergehen, damit wir es nicht verscheuchen. Hier sind ganz viele Löcher, so schwarze Löcher im Rasen. Ich weiß überhaupt nicht, wo das herkommt.
Moment, da muss ich mal eben gucken. Das ist Schimmel, Pilz. Also das ist so eine matschige Sache, ne? Das kommt jetzt von dem vielen Regen. Da hat sich dann halt irgendein glitschiger Pilz entwickelt.
Was kann man da jetzt tun oder gleich, also erübrigt sich irgendwas zu tun, weil wenn jetzt mehr Sonne kommt und das nicht mehr so feucht ist, erholt sich der Rasen dann?
Der macht halt dicht, da kann der Rasen nicht mehr wachsen. Letztendlich kann man aber tatsächlich nicht viel machen. Man müsste jetzt vertikutieren. Da ist der Rasen, aber der sieht noch sehr jung aus. Das ist ein bisschen ein Risiko, finde ich. Und ja, erstmal lassen und im Herbst dann nochmal drüber gehen. Und was halt wirklich gut ist, damit der Rasen schön locker bleibt, im Februar und Oktober kalken und regelmäßig düngen, um die Pflanzen zu stärken, die man haben möchte, dann kommen nicht so viele andere.
Ich habe nämlich erst gedacht, das sind Löcher, da müsste man nachsäen, aber das ist also gar nicht.
Nee, das ist so ein Pilz, so ein ganz glitschiges Kerlchen.
Also selbst wenn ich konsequent zum Beispiel meinen Löwenzahn rausmache, dann fliegt ja auch der Samen der Pusteblumen aus dem Nachbarsgarten zu mir rüber und dann habe ich auch wieder den Löwenzahn. Das ist ja auch immer so eine Sache. Also tatsächlich so eine Blumenwiese, vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Düngen auch, wenn es dann so richtig heiß wird. Wie sieht das dann aus mit dem Rasensprengen? Wann und wie tue ich das?
Im Sommer generell im Garten eher abends gießen, damit die Pflanzen Zeit haben, das Wasser auch aufzunehmen und damit die Sonne nicht sofort alles wieder weglutscht. Im Frühjahr und Herbst eher am Morgen gießen, weil sonst die Blätter feucht sind und sich eher Pilzkrankheiten entwickeln können. Und ganz wichtig ist, lieber 2-3 Mal in der Woche richtig ausdauernd wässern. Vielleicht auch, wenn man unsicher ist, mal einen Handspaten nehmen, den da reinstechen, ein bisschen beiseite drehen, um zu gucken, wie tief ist das denn feucht, ne? Damit man ein Gefühl dafür kriegt. Weil das wichtig ist, dass man durchtränkt, sage ich jetzt mal, richtig schön tief feucht hat, damit man den Rasen dazu erzieht, auch wirklich in die Tiefe Wurzeln zu bilden. Wenn man immer nur oberflächlich gießt, jeden Tag vielleicht, dann hat er ganz nah an der Oberfläche einen dichten Wurzelfilz. Wenn aber dann mal so richtig fett die Sonne kommt, verbrennt die ganze Pflanze inklusive Wurzeln und dann kommt es nicht wieder. Ansonsten, wenn es sehr, sehr heiß ist und vielleicht auch mal ein Verbot ist, dass man gießen darf, dann sind die Wurzeln tief genug. Die sind ja, Rasen ist ja eine Art Staude auch, dann kommen die nach wieder raus.
Und im Sommer kann man es ja auch gut mit Wasserspielen verbinden. Zurzeit ist es wirklich so feucht und nass im Boden, dass man tatsächlich eher mal abwarten möchte, bis die Sonne da wieder etwas getrocknet hat. Und wenn man so ein paar Tipps also berücksichtigt, kann man den Rasen zumindest so halten, dass man sich wohl drauf fühlt, dass man den Garten genießen kann. Der hier muss auf jeden Fall gemäht werden. Claudia Vogelsang macht Vorschläge gleich in der nächsten Stunde, wie ein schöner kleiner Naschgarten aussehen kann, wie man ein Beet neu bepflanzt. Das ist eines unserer Themen gleich in der nächsten Stunde mit Gartenexpertin Claudia Vogelsang und mit Dagmar Peters. Unsere domradio.de Gartentipps kommen heute nicht aus dem Sendestudio, sondern aus dem Garten. Und kommen wir mal zu einem sehr ungepflegten Teil des Gartens hier. Hier gibt es ein Beet, in dem wachsen Löwenzahn, Vergissmeinnicht, Disteln und alle möglichen Wildkräuter. Aber das Beet liegt so schön in der Sonne, dass ich es gut finde, wenn da was drin wäre, was man auch ernten kann. Claudia Vogelsang steht hier bei mir und wir schauen uns jetzt mal am besten den Boden an, weil der ist so lehmig, dass ich das Gefühl habe, außer Unkraut wächst da nichts.
Lehm ist in dem Sinne gar nicht schlecht, da ist große Wasserhaltefähigkeit, ist schon mal positiv. Er ist relativ hell, dunkler wird er durch den höheren Humusanteil, das heißt, man könnte den jetzt verbessern mit Sandzugaben und mit Kompost. Und auf die Art kriegt man dann ein besseres, klein krümeligere Struktur und Wasserhaltefähigkeit und Nährstoffgehalt haben eine bessere Balance.
Also wenn ich jetzt so eine Fläche habe, habe ich das große Problem, was kann man wie zusammenmischen? Und ich gehe es mal ab, also hier so einen großen Schritt in der Breite und dann so 1, 2, 3, grob 4 Meter Länge in die andere Richtung. Was kann man da gut reinpacken? Also vor allen Dingen, wenn man mit Kindern zusammen vielleicht so eine Art Naschgarten anlegen will.
Also ich würde tatsächlich, wenn man mit Kindern arbeitet und wenn man jetzt auch dieses Unkraut jetzt nicht dauernd wieder rauspulen möchte, weil man einfach die Zeit dazu nicht hat, würde ich ein Hochbeet anlegen. Und dann kann man das nämlich wirklich so machen, dass man hier den Kram von unten einmal wegnimmt und unten in das Hochbeet mit Brettern wirklich abschließt, sodass das Unkraut auch nicht hochkommen kann.
Also unten drunter auch Bretter, ja. Aber ein bisschen Luft lassen.
Schmale Fugen, aber das ist schon mal eine große Barriere für Pflanzen, die von unten hochkommen wollen. Auch für Nagetiere, die wie Wühlmäuse, die kommen dann auch nicht so leicht rein. Trotzdem von innen nochmal ein Vlies als Sperre, dass auch die dann zwischen den Fugen kommen, trotzdem nicht so durchkommen. Dann je nachdem, man kann, wenn Sie alten Holzschnitt haben, zum Beispiel von dem, was da hinten ist, dünnere Zweige, können Sie das als Drainage nehmen. Oder alternativ vom Baumarkt diese Blähtonkügelchen, die halten dann auch noch Wasser und das ist dann ein zweites Wasserreservoir. Dann können Sie bis zu 30 cm Substrat, also Nährstofferde, da drauf tun. Und das reicht eigentlich. Mehr tiefer geht selten was. Vielleicht Kartoffeln oder so, aber die kann man ja nach oben aufhäufeln, dann ist auch das nicht das Problem. Und das Schöne ist, dadurch, dass man eine Kante hat, sieht es immer ordentlich aus, auch wenn oben drin mal ein oder anderes Unkraut drin ist.
Wenn ich aber jetzt hier 4 Meter in der Breite habe, komme ich natürlich jetzt vielleicht von der einen Seite gut dran, von der anderen Seite komme ich nicht an alles gut dran. Wie könnte ich mir das aufteilen?
Ich würde das tatsächlich aufteilen in mehrere Beete, also auch Hochbeete, wo man dann also mindestens 50 Zentimeter Platz für einen Weg hat, dass man dann auch von allen Seiten gut rankommt. Das Maß ist beim Erwachsenen 70 Zentimeter. Also wenn Sie die Fingerspitze nehmen und messen bis unter die Achsel, ist zum Schnitt 70 Zentimeter.
Also eine Armlänge und dann komme ich sozusagen überall dran. Jetzt ist das hier 1 Meter, kann man auch machen, oder?
Ja, auf alle Fälle, kein Problem, ja.
50 Zentimeter für einen Weg zwischen so einem Hochbeet, das klingt mir eher wenig. Und ich nehme mir natürlich dann auch eine wichtige Pflanzfläche, wenn hier so eine schöne Sonne ist.
Ja, das stimmt, aber irgendwie müssen Sie auch beim normalen Beet drankommen. Das ist einfach so. Ja. Klar, wenn man das auf der Erde lässt, kann man mit Mischkultur immer mal wechseln. Aber wenn Sie Hochbeete machen, da würde ich dann Holzhäcksel oder sowas machen, dass es von der Oberfläche das Wasser gut ablaufen kann und dass man trotzdem einigermaßen saubere Füße behält, weil es ja dann auch schön ist, wenn man in der Küche ist und mal schnell irgendwie einen Salat oder ein paar Kräuter holen möchte, dass man dann nicht im Matsch steht oder so.
Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich denn das so unterkriegen würde, was da gerne rein soll. Was mögen zum Beispiel Kinder gerne? Sie naschen gerne Himbeeren oder Johannisbeeren oder Heidelbeeren, solche Dinge. Vielleicht ein bisschen Gemüse und dann soll es auch noch schön aussehen.
Also fürs Schönaussehen kann man natürlich wunderbar die Ein- und Zweijährigen nehmen. Das ist überhaupt kein Problem.
Die Ein- und Zweijährigen was?
Blumen, Blüten. Ne? So Cosmea oder Goldlack, der auch noch ein bisschen duftet.
Das heißt, ich kann also Blumen und Obst und Gemüse wild durcheinander pflanzen? Ich muss das nicht trennen?
Nein, überhaupt nicht. Und manches Gemüse sieht auch zum Beispiel schön aus. Zum Beispiel Borscht hat wunderschöne intensivblaue Blütchen. Und der hat dann noch den Vorteil, dass die Blätter gut für den Kompost sind. Und man kann eben die berühmte Borschtsuppe draus machen.
Also Möglichkeiten gibt es da. Wo sollte denn dann was hin?
Generell kann man sagen, dass die Sonne das Aroma macht und deshalb alle Früchte auf alle Fälle in die Sonne müssen. Außer Heidelbeeren, die kommen im Halbschatten auch gut zurecht. Himbeeren auch. Wobei, ja, also schade nicht, wenn sie ein bisschen mehr Sonne haben.
Bei den Erdbeeren, da haben wir wieder die Schneckensorge. Wir haben über die Schnecken ja auch schon gesprochen. Bei den Himbeeren gibt es, glaube ich, noch das Problem, dass die, wenn man nichts dran tut, das ganze Beet nachher einnehmen.
Ja, aber das ist ja dann in dem Sinne nicht schlimm. Wenn man ein Hochbeet hat, dann haben die ja dadurch ihre natürliche Grenze. Und dann kann man wunderbar oben die Himbeeren haben und unten die Erdbeeren. Und Erdbeeren ist ja üblich, Stroh runter zu tun, damit das nicht fault. Und dieses Stroh bremst die Schnecken.
Hier gibt es also noch viel zu tun im neuen Beet. Einen Naschgarten können Sie natürlich auch auf dem Balkon planen oder auf der Terrasse, denn viele Obst- und Gemüsesorten, die gibt es ja auch in Naschgröße für den Blumentopf. Von einer Nachbarin habe ich eine uralte Zinkwanne geschenkt bekommen, eine kleine, in der früher Babys gebadet wurden. Die passt auch auf jeden Balkon und ich habe überlegt, wir könnten da ein paar Blumen reinpflanzen. Claudia Vogelsang ist heute in meinem Garten zu Gast. Was könnte denn da rein? Was könnte ich da reinpflanzen an Blumen?
An Blumen? Also jetzt normale Blumen. Das ist eine Sache, ja, man kann keinen Ablauf machen, ne? Das ist immer ein bisschen schwierig, da kommt Staunässe von und ich würde da eher irgendwas mit Wasser reinmachen.
Da ist ziemlich viel Regenwasser gerade drin, also voll ist die und auch voller Blüten. Was mit Wasser reinmachen, so eine Art Miniteich?
Klar, man könnte einen Miniteich machen. Das Problem ist halt, je kleiner die Wasseroberfläche ist, desto schneller ist sie auch zu. Und ich finde es, gerade wenn Kinder da sind, die planschen auch gerne, spielen gerne mit dem Wasser. Die meisten Wasserpflanzen mögen aber stehendes, unbewegtes Wasser. Ich fände es schön, ein Wasserspiel reinzumachen.
Wie könnte das funktionieren? Ist die Wanne dafür nicht zu klein?
Nee, da gibt es ganz tolle kleine, gibt es selbst für diese Tischwasserspiele oder Zimmerbrunnen oder so, gibt kleine Pumpen, die eine gebremste Pumpleistung haben, wo man dann selber irgendwie was formen kann, wo das mit einem dicken Bohrer ein Loch, wo man dann die Plastikrohre oder ein altes Gartenschlauchstück reinsteckt und das an die Pumpe anschließt und die Form dann selber irgendwie gestaltet. Oder es gibt fertige Formen, die man reintun kann. Da ist ganz viel möglich.
Also ich kenne eher so diese Kugeln, zum Beispiel, wo in der Mitte das Wasser sprudelt, aber die würde ich ja dann nicht in die Wanne setzen. Ich habe noch nicht so die richtige Vorstellung davon, wie das dann aussehen könnte.
Also zum Beispiel könnte man auch selber mit Holz zum Beispiel was machen. Ja? Das wird dann irgendwann feucht, das macht ja nichts. Da können sich Algen dran setzen, aber die Kinder können zum Beispiel mit Holz selber was schnitzen. Und dann lässt man sich von einem Schreiner oder Zimmermann mit einem großen Dübel ein Loch durchbohren und dann kann man das an so eine Pumpe, dann mit einer Umlaufpumpe, ganz gut machen. Oder wenn man es größer haben möchte, man könnte eine richtige Harz-Multiplex-Platte nehmen und die mit Mosaiksteinen vorne schön bekleben und von hinten einen Umlauf haben. Und das anschließen, dass es ein bisschen größer und optisch noch ein bisschen wertvoller aussieht.
Gut, da fehlt noch ein bisschen vielleicht die Kreativität. Im Moment würde ich eigentlich lieber mich nur so ein bisschen abkühlen mit diesem Wasser, weil es in der Sonne recht warm ist. Also insofern.
Ich warne vor für diesen ganzen Töpfen, die jetzt vielleicht irgendwo stehen, mit Wasser voll sind, da werden sich demnächst ganz viele Stechmücken und Schnakeneier befinden, wenn man die nicht rechtzeitig ausgießt. Und dann hat man echt die nicht so schöne Seite der Natur in kurzer Zeit. Und da würde ich wirklich gucken, dass man da nichts unnötig stehen lässt.
Das heißt, mit dem Wasser möglichst schnell gießen?
Ja, gießen. Und man darf auch nicht vergessen, wenn jetzt dieser ganze Regen weg ist und die Tiere Durst kriegen, das ist generell so, auch bei Teichen oder bei kleinen Wasserbecken. Man muss immer das so gestalten, dass ein kleines Tier, was da reinfällt, auch wieder rauskommt. Sonst ist es echt nicht schön, gerade wenn Kinder da sind. Die finden es nicht so toll, wenn sie eine tote Maus da drin finden.
Gerade aber, wenn ich auch ein Wasserspiel habe, habe ich natürlich auch so eine Wasserfläche. Dann passiert mir das auch, dass ich da eben die Mücken habe. Sollte ich das also möglichst nicht nah an der Terrasse platzieren?
Nee, das ist ja immer im Umlauf. Die brauchen stehendes Wasser. Da brauchen sie wegen Insekten keine Angst haben.
Und auch bei der Regentonne, das Wasser steht ja auch.
Die Regentonne sollte man auch eben wegen der Gefahr für Tiere immer abdecken, dass da nichts drankommt. Und dann, wenn da kein Licht ist, dann ist es für die Schnaken auch nicht interessant, ihre Brut da abzulegen.
Wasserspiele selber gestalten kann eine gute Idee sein, denn die man kaufen kann, sind ja oft auch relativ teuer. Vielleicht also ein Wasserspiel in eine Zinkwanne bauen, eine Möglichkeit, aber auch Töpfe, Eimer oder Schubkarren, die können auch zu Pflanzgefäßen werden. Das Ausgefallenste, was ich bisher gesehen habe, das waren ausgediente alte Kindergummistiefel als Pflanzgefäß. Warum eigentlich nicht? Pimp Your Garden, genau das will ich. Mit möglichst wenig Aufwand den Garten aufhübschen, das darf zum einen nicht viel kosten. Es darf nicht viel Geld kosten und auch nicht viel Zeit. Warum also nicht zurückgreifen auf das, was da ist, zum Beispiel bei Pflanzgefäßen, wie wir gerade eben gesagt haben. Also das, was schon da ist, kann man bepflanzen. Man braucht dazu nicht nur Behälter, Erde und Pflanzen, sondern manchmal reicht auch Farbe oder ein Stückchen Stoff. Gartenexpertin Claudia Vogelsang hat Tipps für mich, wie ich zum Beispiel dieses störende Kabel dafür Gartenbeleuchtung verschwinden lassen kann.
Das störende Kabel für Gartenleuchten, dann kann man einfach nettes Kletterpflänzchen drum schicken, wenn das da bleiben soll, also wenn das länger bleibt, also auch wieder Klematis. Oder wenn man jedes Jahr was anderes haben möchte, es gibt zum Beispiel schwarze Susanne oder die wunderschöne reinblaue Winde, die kümmern sich da gerne drum.
Also etwas suchen, was ranken kann, kann man machen. Ja, man kann zum Beispiel auch einen alten Betonkübel neu anstreichen. Das haben wir jetzt hier schon gemacht. Könnte ich auch hier dieses Vogelhäuschen bemalen?
Ja, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil diese Insekten bzw. diese Verrottungsschutzstoffe oft auch für die Vögel nicht gesund sind. Und da würde ich dann wirklich gucken, dass man ein biologisches findet, wenn überhaupt, aber eigentlich braucht es das nicht. Und es ist für die Kinder ist es vielleicht ein Spaß, aber für die Natur ist es besser, man lässt es Natur.
Ein bisschen habe ich auch schon gemacht. Ich habe zum Beispiel eine Wimpelkette hingehängt, die das Ganze ein bisschen schöner macht. Habe mir Gedanken gemacht, was ist, wenn die nass wird. Es geht eigentlich, die sieht auch dann sehr schön aus. Was gibt es denn noch, was zum Beispiel es einem wirklich den Garten genießen lässt, was man wirklich für die Entspannung brauchen kann?
Also wir hatten ja schon über Wasser gesprochen. Plätscherndes Wassergeräusch ist immer schön. Ja, es ist einfach entspannend. Da gibt es natürlich auch fertige Sachen, Hier zum Beispiel haben wir so diese Sprudelpilze, die es von der Firma Wood Steel & More gibt. Die gibt es verschiedenen Größen. Die kann man dann auch wunderbar irgendwie auf der Terrasse platzieren, weil sie optisch nicht so rausknallen. Wichtig finde ich auch, Duftpflanzen zu haben, weil man sich dann gar nicht bewegen muss und trotzdem eine besondere Atmosphäre erscheint. Für Gärten, wo keine ganz kleinen Kinder mehr sind, empfehle ich auch gerne das Je länger, je lieber. Das fängt am Abend an zu duften und bildet einen Wanderduft. Es gehört aber leider zu den giftigen Pflanzen. Als Staude wäre dann die Nachtviole, die auch duftet am Abend. Flieder ist natürlich wunderschöner Duft und da braucht man gar nicht großartig sonst was tun, ne?
Und alles, was nicht mit Pflanzen zu tun hat, haben Sie da noch Ideen, was man machen kann, um es sich im Garten nett zu machen?
Ach, Kissen in Lieblingsfarben nähen, Stoffbänder an Stühle oder Bänke, einfach vielleicht selber ein Sonnensegel nähen, wenn man Lust hat, also aus diesen Stoffen aus was Größeres zu machen. Mit Kindern vielleicht ein Vogelbad mit Mosaiksteinen schaffen. Man kann auch, wenn man jetzt irgendwie Wege oder Trittsteine noch haben möchte, alte Eisbecher, also diese Plastikdinger, wo das normale Vanilleeis oder was auch immer drin ist, dann macht man da unten schöne Splitter von Kacheln, Fliesen oder was auch, vielleicht auch Mosaiksteine rein und gießt da oben Zement drauf, lässt das 2-3 Tage durchtrocknen und dann hat man, wenn man das umdreht, wie so bunte Trittsteine für den Garten. Das finde ich, das macht Kindern auch immer wahnsinnig viel Spaß. Also wenn man das zum Beispiel an einem Kindergeburtstag macht, können die Kinder das mitnehmen.
Also es gibt einige Möglichkeiten, zum Beispiel ja sicherlich auch noch vielleicht sowas wie ein Zelt machen oder so, wenn es um Kinder geht. Deko-Ideen rund um den Garten, die gibt es mehr als genug. Da kann man, glaube ich, seinen Ideen freien Lauf lassen. Der Balkon, der ist ein bisschen kleiner, der lässt sich aber auch super aufpeppen mit kleinen Veränderungen. Auch da kann ich mir gut so eine selbstgenähte Stoffwimpelkette vorstellen. Sehr viel zu tun habe ich noch im Garten, das ist mir heute im Laufe der Sendung klar geworden. Gartenexpertin Claudia Vogelsang ist in meinem Garten zu Gast und wir haben uns die ganzen kleinen bis großen Problemecken angeschaut. Wenn der Großteil der Arbeit gemacht ist, Frau Vogelsang, dann möchte ich bitte nur noch genießen. Was brauche ich dazu?
Ein Liegestuhl zum Beispiel. Und wenn dann noch ein bisschen Wind dabei ist, dann kommt vielleicht ein Klangspiel ganz schön, das man in einen Zweig hängt. Oder einfach nur für den Spaß an der Freude. Es gibt einen ganz tollen Regner, der gleichzeitig eine Skulptur ist. Der heißt Rain Dancer. Und das sieht dann wirklich aus wie so ein Männchen, das tanzt und gleichzeitig in einem wunderschönen Bogen Wasser versprüht. Die Verdunstungskälte an einem schönen, heißen Tag ist natürlich auch ein wunderbarer Nebeneffekt. Vielleicht noch eine Holunderlimo oder sowas? Können wir ja mal hier.
Ups. Macht nichts im Garten, wenn man daneben schüttet. Genau. Ist nicht so wild. Eine Holunderblütensirup, das ist natürlich jetzt die richtige Zeit. Der Holunder blüht gerade. Wie macht man den?
Einfach die Blüten abpflücken. Gucken, dass da nicht irgendwie zu viel Viehzeug drin ist. Und dann legt man das über Nacht ein, kocht das mit Zucker auf und siebt es ab. Das ist es.
Und schmeckt sehr lecker, gibt es gratis, wenn man das pflücken geht, auch überall im Wald. Ja, schöne Spiele mit Kindern im Garten, kann man natürlich machen, was Leckeres trinken. Was fehlt noch?
Vanilleeis mit Gundermannblättchen, die man vorher in Bitterschokolade getaucht hat. Schmeckt lecker, sieht wunderbar aus. Und man befreundet sich mit den sogenannten Beikräutern im Garten.
Gundermann ist so ein halbrundes Blatt, was außen so ein bisschen gewellt ist. Ich habe eben mal dran geschnuppert. Ich glaube, man kann da auch Kräuterlimo draus machen, oder?
Bestimmt. Es hat so einen ganz leicht scharfen Geschmack. Und ja, also man kann es auch einfach kleinhacken in Salat dazu tun, geht auch. Also ich finde halt diese Schoko-Variante besonders lecker, aber das ist Geschmackssache.
Also einfach Blätter pflücken in heiße Schokolade tauchen, einmal, wie beim Fondue.
Einmal abwaschen und dann kurz in die Schokolade tauchen, genau.
Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Ansonsten kann man auch Zitronenmelisse, die auch wie wild wuchert, doch ins Wasser reintun. Schmeckt ja auch sehr lecker. Im Herbst dann die Kartoffeln ernten und ein schönes Feuerchen machen. Das ist so meine Vorstellung. Also ich weiß, dass ich noch einiges tun muss. Ich werde den Garten jetzt Stück für Stück erobern und versuchen, auch bei der Arbeit schon zu genießen. Einen Rundgang durch meinen Garten haben wir heute gemacht mit Gartenexpertin Claudia Vogelsang. Herzlichen Dank.
Es war mir ein Vergnügen.
Ich hoffe, Sie konnten auch einige Anregungen für sich und Ihren Garten oder Balkon mitnehmen heute. Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Dagmar Peters. Bis die Tage.